Offenbarung 2, Ephesus, Thyatira Literatur, das, was ist, beinhaltet den Zustand der sieben Versammlungen in Asien, wie er in den folgenden Sendschreiben gezeigt wird. Doch diese Briefe geben auch einen kurzen, prophetischen Überblick über die gesamte Kirchengeschichte. Im Epheserbrief wird die Versammlung als Leib des Christus betrachtet. Dieser kann natürlich nicht gerichtet werden. In der Offenbarung jedoch wird sie als ein bekennendes System betrachtet, das Christus gegenüber verantwortlich ist. Sie wird gemäß ihrer Treue gerichtet werden. In den nun folgenden Briefen wird das Gericht zwar ausgesprochen, aber noch nicht ausgeführt. Zwei Punkte müssen wir beachten, bevor wir uns den Einzelheiten zuwenden. Wir sehen erstens, dass das Kommen des Herrn in den drei ersten Sendschreiben nicht erwähnt wird, während es in den übrigen einen wichtigen Platz einnimmt. Zweitens wird in den drei ersten Briefen die Ermahnung zu hören vor die Verheißung an die Überwinder gestellt, während sie in den vier übrigen nachher folgt. Selbst wenn ein Mensch dies geschrieben hätte, könnte ein solcher Wechsel kaum ein unbeabsichtigter Zufall sein. Im Wort Gottes ist die Vorstellung eines Zufalls ohnehin ausgeschlossen. Darum muss es dafür eine sinnvolle Erklärung geben. Die einfachste ist folgende: In den ersten drei Sendschreiben wird die Versammlung, obwohl sie immer wieder versagt, noch nicht als hoffnungslos schlecht betrachtet. Deshalb wird das Ganze ermahnt zu hören, was der Geist den Versammlungen sagt. Doch in den folgenden Briefen wird die Versammlung in ihrer Gesamtheit als verdorben betrachtet, so dass nun nur noch die Überwinder, die echten Gläubigen inmitten eines verdorbenen Bekenntnisses dazu angehalten werden können, auf die Worte des Geistes zu hören. Diese Erklärung begünstigt den Gedanken, dass wir in diesen Briefen einen prophetischen Abriss der Geschichte der Christenheit haben. Er beginnt mit dem Verlassen der ersten Liebe, Ephesus, und endet mit der Drohung, aus dem Mund von Christus ausgespien zu werden, Laodicea. In den drei ersten Stadien findet sich immer noch ein gemeinsames Gewissen, so dass die ganze Versammlung zum Hören ermahnt werden kann. In den vier späteren Zuständen hingegen ist jedes gemeinsame Gewissen abhanden gekommen, und der Aufruf kann sich nur noch an wahre Gläubige richten. Zudem gehen die drei ersten Zeitperioden vor dem Kommen des Herrn zu Ende, weshalb es in den an sie gerichteten Botschaften auch nicht erwähnt wird. Die vier anderen, so wie es sich aus der Reihenfolge der Sendschreiben ergibt, laufen Seite an Seite bis ans Ende. Deshalb wird darin das Kommen des Herrn oder die Auswirkungen davon erwähnt, entweder als Ermutigung oder als Warnung. Das Vorhandensein einer prophetischen Aussage durch diese Sendschreiben wird zudem durch die geheimnisvolle Anzahl an Versammlungen und die bemerkenswerte Übereinstimmung mit historischen Tatsachen unterstützt. Warum sieben Versammlungen? Die Zahl sieben wird in diesem Buch regelmäßig gebraucht, um einen vollständigen Zyklus zu bezeichnen. Ist es da nicht wahrscheinlich und gnädig, dass der Herr im Bild dieser sieben Versammlungen einen Abriss der verschiedenen Zeitperioden der Christenheit während der ganzen Zeit ihrer Geschichte hier auf der Erde gibt? Wenn er eine bestimmte Anzahl von Versammlungen angeschrieben hätte und bei jeder einfach auf ihren aktuellen Zustand eingegangen wäre, dann hätte die Wahl einer symbolischen Anzahl keine Bedeutung gehabt. Aber wenn diese Briefe neben der unmittelbaren Absicht auch noch eine prophetische Reichweite haben, dann steht die Wahl der Zahl 7 in vollkommener Harmonie mit dem symbolischen Charakter dieses Buchs. Jedes Schreiben beinhaltet vier Teile: erste der besondere Charakter, in dem sich Christus vorstellt. Zweite das Gericht, das er ankündigt, und die Worte der Ermunterung oder Warnung, die er äußert. Dritte die Belohnung, die er dem Überwinder verspricht. Vierte die Ermahnung zu hören, was der Geist den Versammlungen sagt, Ephesus, die apostolische Gemeinde, 30 bis 100 nach Christus. Smyrna, die Gemeinde unter römischer Verfolgung, 100 bis 313 nach Christus. Pergamon, die Kirche des konstantinischen Zeitalters, 313 bis 600 nach Christus. Thyatira, die Kirche des finsteren Mittelalters, 600 bis 151 7, 10 falsche Dogmen, erste Rechtfertigung aus den Werken, nicht nur aus dem Glauben, zweite Taufwiedergeburt, ein Mensch wird schon dadurch selig, dass er getauft wird, dritte Verehrung von Bildern, viertes Zölibat, den Priestern wird verboten zu heiraten. Das ist ein weiterer Schritt zur Trennung von Priestern und Laien. Fünfte Konfessionalismus, Überbewertung der Ohrenbeichte. Die Sünden werden vor einem Priester bekannt, der dann den Beichtenden von seinen Sünden losspricht. 06 Lehre vom Fegefeuer, ein Ort der Reinigung, weder Himmel noch Hölle, ein Ort, wo Menschen gereinigt werden müssen, bevor sie in den Himmel kommen. Daher ist die Heiligung eines Menschen bei seinem Tode, wenn er im Glauben gestorben ist, noch nicht abgeschlossen. 07 Transsubstantiationslehre, Wandlung der Abendmahlselemente Brot und Wein in Leib und Blut Christi, also die Lehre vom fortgesetzten und ständigen Opfer Christi. 08 Ablasslehre, durch das Spende von Geldern kann für einen Menschen die Zeit verkürzt werden, die er im Fegefeuer zu Brin gehen muss. Buslehre 09, Busübungen und Selbstgeiselung, um die Zeit im Fegefeuer abzukürzen. 10. Marienverehrung, Verehrung der Jungfrau Maria, die Lehre über ihre Himmelfahrt als Mutter Gottes und ihre Erhebung in den göttlichen Stand. Sardes, die Kirche der Reformation, 1517 bis 1648, Philadelphia, die Kirche der großen Missionsbewegung, 1648 bis 1900, Laodicea, die Kirche des Abfalls, 1900 bis zur Gegenwart, JDPB, die Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3. Der Verlauf des gegenwärtigen Zeitalters wird in einem zweiten, größeren Abschnitt vorgestellt, der sich in Offenbarung 2 und 3 befindet. Während MT 13 das jetzige Zeitalter in seiner Beziehung zum Heilsplan des Reichs betrachtet, umreißt Offenbarung 2 und Offenbarung 3 das gegenwärtige Zeitalter im Hinblick auf den Plan mit der Gemeinde. Erste der Zeitraum von Offenbarung 2 und dritte Johannes schreibt im Buch der Offenbarung über das, was vergangen war, über das, was ist, und über das, was geschehen wird, Offenbarung 1,19. Walter Scott sagt dazu, hier ist die Grobeinteilung des Büchs zur Belehrung der Gemeinde Gottes festgehalten. Was du gesehen hast, bezieht sich auf die gerade geschaute Vision des Christus, V12 bis 16. Was ist, beschäftigt sich mit mehreren aufeinanderfolgenden und allgemein definierten Merkmalen der bekennenden Gemeinde und mit der Beziehung Christi zu ihr, solange sie noch nicht endgültig verworfen ist, Kap 2 und Kap 3, Vergleiche 3,16, ADÜ. Was geschehen wird nach diesem, Vergleiche Anmerkung. Elbeuf, ADÜ, ist der dritte Abschnitt, der die Welt, die Juden und wie wir hinzufügen können, die korrupte sowie abgefallene Kirche umfasst, das heißt, diejenige, die er ausspeien wird. Es ist der strikt prophetische Teil der Offenbarung, auf B 4,1 bis 22,5. Nichts hat mehr dazu beigetragen, prophetische Untersuchungen in Misskredit zu bringen, als der falsche Grundsatz, wonach man versucht hat, dieses Buch auszulegen. Hier, in Off B 1,19, ADÜ, hängt der Schlüssel für die Auslegung an der Tür, nimm ihn herunter, schließ auf und tritt ein. Die Einteilung des Hauptinhalts des Büchs bietet sich einfach und einheitlich an, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Demnach scheint es offensichtlich zu sein, dass Johannes in den Briefen an die sieben Gemeinden dieses jetzige Zeitalter vom Anfang der Gemeinde bis zum Gericht über die abgefallene Kirche vor der Wiederkunft beschreibt. Daher gleicht der von diesen Kapiteln eingeschlossene Zeitraum im Wesentlichen der Periode, die MT 13 umfasst. Zweite der Zweck der sieben Briefe. Man kann eine dreifache Absicht bei der Niederschrift der sieben Briefe erkennen. A. Johannes schreibt an sieben Ortsgemeinden, um den Bedürfnissen dieser einzelnen Versammlungen zu entsprechen. Pember sagt, es kann keinen Zweifel darüber geben, dass diese Briefe hauptsächlich für die Gemeinschaften bestimmt waren, die sie zuerst empfingen, und sich mit tatsächlichen Zeitverhältnissen befassen. Demnach gibt es eine direkte historische Anwendung dessen, was hier für jede der sieben Gemeinden niedergeschrieben wurde. B. Diese Briefe lassen die verschiedenen Arten von Christen und Versammlungen im gesamten Zeitalter erkennen. Seis legt dies so dar. Die sieben Gemeinden verkörpern sieben Typen von wahren wie auch falschen Christen. Jeder, der sich zum Christentum bekennt, gehört in seiner Religiosität entweder zu Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia oder Laodikea. Aus diesen sieben Arten ist die Gesamtgemeinde zusammengesetzt. Jede Gemeinschaft derer, die sich zum christlichen Glauben bekennen, gehört zu einer der verschiedenen Kategorien, die das Christentum als Ganzes ausmachen. Es gibt evangelikale Katholiken und zum Katholizismus neigende Protestanten, Sektierer, Gegner des Sektierertums und Exklusive, die keine Sektierer sind, Heilige inmitten von verheerendem Abfall und Abtrünnigkeit sowie Gottlose inmitten des aufrichtigsten und lebendigsten Glaubens, Licht an dunklen Orten und Finsternis inmitten des Lichts. Ich finde deshalb die sieben Gemeinden in jeder Kirche, was diesen Briefen eine direkte und äußerst ernste sowie wichtige Anwendung für uns und für bekennende Christen aller Zeiten mitgibt. Pember sagt, zusammengenommen stellen sie jede Phase christlicher Gemeinschaft dar, die je in den verschiedenen Lagern der Christenheit vorkommen kann. Damit war es dem Herrn möglich, Trost, Rat, Ermahnung, Warnung und Drohung auszusprechen, wobei jeweils etwas für alle erdenklichen Umstände der seinen bis ans Ende des Zeitalters geeignet ist. Daher gibt es eine geistliche Anwendung neben der historischen Auslegung. C. In den Briefen liegt eine prophetische Offenbarung, was den Verlauf des Zeitalters angeht. Pember führt dazu aus, in der Anordnung, in der sie vermittelt wurden, schatteten sie die aufeinanderfolgenden Hauptphasen vor, welche die nominelle Kirche vom Zeitpunkt der Vision an Johannes bis zum Kommen des Herrn durchschreiten sollte. Die sieben Gemeinden, die nur eine Auswahl derer sind, an die Johannes sich hätte wenden können, scheinen aufgrund der Wichtigkeit ihrer Namen speziell ausgewählt worden zu sein. Ephesus bedeutet Geliebte oder möglicherweise Erquickung, Smyrna Myrrhe oder Bitterkeit, Pergamus Hoher Turm, vergleiche Burgos Turm, ADÜ oder innig verheiratet, vergleiche Gameo heiraten, ADÜ Thyatira fortwährendes Opfer, vergleiche Theo opfern, ADÜ oder ständiges Darbringen, Sades die Entkommenden oder Wiederherstellung, Philadelphia Bruderliebe und Laodikea das herrschende oder wortführende Volk bzw. Gericht des Volkes. Die Namen an sich deuten die fortschreitende Entwicklung der Perioden innerhalb des Zeitalters an. In Bezug auf diese Entwicklung schreibt Scott, Großtyrei in den Gemeinden und Verlassen der ersten Liebe charakterisierte den Ausgang der nachapostolischen Zeit, Ephesus 2,1-7. Als nächstes folgte die Zeit der Märtyrer, die uns bis zum Ende der 10. und letzten Verfolgung unter Diokletian führt, Smyrna 2,8-11. Abnehmendes geistliches Leben und zunehmende Weltlichkeit gingen seit der Thronbesteigung Konstantins und seiner öffentlichen Schutzherrschaft über das Christentum bis zum 7. Jahrhundert Hand in Hand, Pergamus 2,12-17. Die Papstkirche, die Satans irdisches Meisterwerk ist, erweist sich in der Anmaßung universeller Autorität und grausamer Verfolgung der Heiligen Gottes. Ihre schändliche Herrschaft umfasst das Mittelalter, wobei deren moralische Kennzeichen treffend mit Dunkel bezeichnet worden sind. Das Amtskirchentum verdirbt alles, was ihm begegnet, Thyatira 2,18-29. Die Reformation war das gnädige und machtvolle Eingreifen Gottes, um die päpstliche Autorität zu erschüttern und auf Europa das Licht scheinen zu lassen, das 300 Jahre lang mit mehr oder weniger hellem Glanz aufleuchtete. Der Protestantismus mit seinen Spaltungen und seiner Erstarrung zeigt deutlich genug, wie wenig er das göttliche Ideal der Gemeinde und Christenheit erfüllt. Sardes 3,1-6. Eine weitere Reformation, die ebenfalls das Werk Gottes war, kennzeichnete den Beginn des letzten Jahrhunderts, Philadelphia 3,7-13. Der jetzige allgemeine Zustand der bekennenden Kirche, der in Lauheit besteht, ist der unausstehlichste und widerlichste aller je beschriebenen. Wir können die letzte Phase der Kirchengeschichte am Vorabend des Gerichts treffend als christusfeindliche Zeit bezeichnen, Laodikea 3,14-22. Beachten wir, dass die Geschichte der ersten drei Gemeinden und damit Zeitepochen, ADÜ, nacheinander abläuft, während sich die historische Entwicklung der restlichen vier überschneidet und seitdem bis zum Ende, dem Kommen des Herrn, praktisch nebeneinander verläuft. Obwohl die sieben Epochen als nacheinander angeordnet gesehen werden, ist es wichtig festzustellen, dass die folgende nicht die vorhergehende beendet. Treffend bemerkt Pember, es sind jeweils sieben Gleichnisse, in MT 13, und sieben Briefe, wobei die Zahl für die haushaltungsgemäße Vollkommenheit bedeutsam ist. In beiden Prophetien haben wir uns offensichtlich mit sieben aufeinanderfolgenden Phasen oder charakteristischen Epochen beschäftigt, die das Ganze umfassen. Diese Zeitalter beginnen in der Reihenfolge, in der sie angegeben sind, aber jedes davon kann sich mit dem nächsten überschneiden bzw. seinen Einfluss im größeren oder kleineren Umfang ausdehnen, bis das Ende des Zeitalters kommt. Dritte, die Parallelen zwischen Matthäus 13 und Offenbarung 2 bis 3. Obwohl die verborgene Gestalt des Reichs nicht gleichbedeutend mit der sichtbaren Gemeinde ist, können wir dennoch infolge der grundlegenden Deckungsgleichheit des Zeitraums in beiden Abschnitten durchaus erwarten, dass es Parallelen der Entwicklung gibt. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese allgemeine Übereinstimmung. In der Spalte Merkmale soll durch den fortlaufenden Stil der Aufzählung die zeitliche Überschneidung ausgedrückt werden. ADÜ. Matthäus 13 Offenb. 2 bis 3 Bedeutung des Namens ungefährer Zeitpunkt Wesenszüge, sehe man Ephesus, begehrenswert Pfingsten bis 100 nach Christus. Zeit die Sehens, Gründens, Evangelisierens Unkraut und Weizens Myrna M. Hyre Nero, bis 300 nach Christus. Verfolgung, Offenbarung des Feindes Senfkorn Pergamus Hochburg 300 bis 800 NCHR Verbindung mit Welt, großes äußeres Wachstum Sauerteig Thyatira, fortgesetztes Opfer 800 bis 1517 nach Christus. Papstherrschaft, lehrmäßiger Verfall, verborgener Schatz Sardis ein flüchtiger Reformationszeit leeres Bekenntnis, Reformationszeit Beginn der Staatskirche Perle Philadelphia brüderliche Liebe die letzten Tage die wahren Herr ausgerufenen, letzten Tage Netz Laodicea Volksrecht die letzten Tage der Abfall es soll hiermit nicht angedeutet werden, dass die Offenbarung in beiden Stellen identisch ist. Es gibt vielmehr eine Ähnlichkeit im fortschreitenden Verlauf des Zeitalters, wie es die zwei Abschnitte erkennen lassen. Die Geschichte der Kirche von ihrem Niedergang bis zu ihrer Verwerfung die Sendschreiben an Ephesus, Smyrna, Pergamus und Thyatira vor Bemerkungen zu den Sendschreiben an die Versammlungen, das Sendschreiben an Ephesus, die sieben Sterne und die sieben goldenen Leuchter der Herr, lobt der Herr, tadelt der Herr, droht mit Gericht die Nikoliten, der Aufruf zu hören überwinde das Sendschreiben an Smyrna der Gegensatz zwischen Smyrna und Laodikea Tröstung in Drangsal eine. Botschaft Prüfungen und Ermutigung die Verheißung für den Überwinder das Sendschreiben an Pergamus, Pergamus oder Pergamum, das scharfe Schwert des Gerichts Satans Thron und Wohnung die auf der Erde wohnen der Herr lobt Antipas, der treue Zeuge die Lehre Balaams und die Lehre der Nikoliten, Busse oder Gericht die Aufforderung, zu hören besondere und persönliche Belohnungen, das Sendschreiben an Thyatira besondere Merkmale, der göttliche Sprecher seine Augen und seine Füße ein warmes Lob eine ämste Anklage die Reihenfolge, der Sendschreiben Jesabel oder das Papsttum Zeit zur Busse Jesabel und ihre Anhänger und Kinder eine Belehrung und ein Versprechen der Überrest oder die Unbefleckten die Treue, wird belohnt der Aufruf zu hören Ephesus auf 2,1, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält der inmitten der sieben goldenen Leuchter, wandelt Smyrna auf 2,8, dies sagt, der erste und der letzte, der tot war und wieder lebendig wurde Pergamon auf 2,12, dies sagt, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat Thyatira auf 2,18, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz Sardes auf 3,1, dies sagt, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne H. Philadelphia auf. 3,7, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen Laodicea auf. 3,14, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes.